Der Fall Karin Grabowski. Ein Mörder, der keiner war. Es ist April 1979. Karin Grabowski will in Bernsdorf nahe Grevesmühlen einen Tanzabend besuchen. Dort kommt die 20-Jährige nie an. Sie verschwindet auf dem Weg spurlos. Eine Woche später wird die Leiche der jungen Frau im Meiersdorfer Forst entdeckt. Die Krankenschwester wurde getötet. Die Mordkommission Rostock nimmt die Ermittlungen auf. Auch die Staatssicherheit schaltet sich ein. Der Fall in der deutsch-deutschen Grenzregion ist brisant, da es sich bei Karin Grabowski um die Tochter eines örtlichen Polizisten handelt. Der damalige Liebhaber des Opfers, Werner Engler, gerät ins Visier der Ermittler. Er tritt an dem Abend als Musiker in Bernsdorf auf. Obwohl er damit ein wasserdichtes Alibi besitzt, wird er schließlich als Mörder verurteilt. Dieses Urteil wird später revidiert. Aber Werner Engler trägt den Stempel des Täters sein Leben lang. Jahrzehnte später wird der Fall neu aufgerollt. Plötzlich ergibt sich eine ganz andere Spur und enthüllt die wahren Ausmaße des Falles.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des True Crime Podcasts der Ostsee-Zeitung, Tatort MV. Mein Name ist Carla Quick, ich bin heute wieder Ihr Host. Heute sitze ich zusammen mit Herrn Olaf Klaus, das ist der ehemalige Kriminaloberkommissar der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin, und mit meinem Kollegen Michael Prochnow, dem Leiter der Lokalredaktion in Grevesmühlen der Ostsee-Zeitung. Wir sprechen heute über einen Mordfall, der sich im Jahr 1979 in der Grenzregion der DDR ereignet hat. Der Mord an Karin Grabowski. Herr Klaus, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Herzlich willkommen. Michael und ich kennen uns natürlich, weil wir gemeinsam arbeiten. Und Sie beide kennen sich schon länger, richtig?
Wir kennen uns schon länger, ja.
Das stimmt.
30 Jahre.
30 Jahre und richtig kennengelernt haben wir uns durch diesen Fall damals im Jahr 2000.
Wir gehen einmal zurück ins Jahr 1979. Also die DDR ist noch ganz stabil. Und Sie haben zu dieser Zeit Ihren Wehrdienst geleistet.
Ich habe meinen Wehrdienst in Rostock geleistet.
In Rostock geleistet?
Ich bin aber in Boltenhagen gebürtig und war zu der Zeit auch noch bei meinen Eltern da gemeldet.
Können Sie uns einmal die Zeit beschreiben, wie das war? Also das war Grenzgebiet, streng bewacht. Wie stelle ich mir den Alltag da vor?
Also in Boltenhagen war es ja so, dass Boltenhagen selbst das westlichste Ostseebad der DDR war. Da gab es natürlich auch eine gewisse Grenzkontrolle, tagtäglich. Und auch oftmals unbemerkt, muss man sagen. Also man hat es nicht gespürt. Ich habe in meiner Kindheit nicht gemerkt, dass ich in der Nähe der Grenze wohne. Das war einfach, die war da. Und wir haben uns so entsprechend verhalten. Wir durften im Dunkeln nicht in die Ostsee, weil die Ostsee war ja auch Staatsgrenze. Ne, und so. Und man hat sich natürlich arrangiert und man kannte nachher auch schon Soldaten, je älter man wurde. Weil die waren ja auch junge Männer aus der ganzen DDR zusammengekommen da in diese Einheit in Tarnewitz seinerzeit. Und die liefen da Abendstreife. Und am Wochenende waren die im Jugendclub in Boltenhagen. Also man kannte sich auch.
Man musste halt seinen Ausweis dabei haben, ne? Wenn man in Boltenhagen
Grenzgebiet
rumlief. Und gerade nach Einbruch der Dunkelheit am Strand, man konnte sich da schon treffen. Aber du musstest halt einen Ausweis dabei haben. Wenn du ihn nicht dabei hast, haben sich die Grenzsoldaten nochmal einen Spaß gemacht und dich auch mal mitgenommen. Ist uns, glaube ich, allen mal passiert.
Das ist ein gutes Stichwort. Lass uns mal in dieses Jahr 1979 springen. Sie waren auf dem Weg nach Boltenhagen, waren, glaube ich, im Zug, wenn ich das richtig gelesen habe. Und wie haben Sie dann von diesem Mord erfahren?
Naja, ich hatte Wochenendurlaub und bin mit dem Zug, meistens bin ich immer von Rostock nach Wismar gefahren mit so einem Bummelzug. Und an dem Tag bin ich aber Rostock über Bad Klein nach Grevesmühlen gefahren. Und zwischen Bad Klein und Grevesmühlen, der Zug fuhr nach Herrenburg. Das war der Grenzübergang für die Bahn. Und da wird man immer kontrolliert. Aber die uns sonst gesehen haben da, die Transportpolizisten, die kannten eigentlich schon jeden, der da regelmäßig gefahren ist. Und da gehörte ich dazu. Die haben mich nie kontrolliert. Aber an dem Wochenende haben sie mich kontrolliert. Und das war für mich ungewöhnlich, weil ich auch die beiden Polizisten gar nicht kannte. Also es waren offensichtlich irgendwo von irgendwoher zusammengerufene, damit man jeden Zug besetzen kann mit einer Streife oder so. Und dann bin ich kontrolliert worden, gefragt worden, wo ich hin will. Habe ich meinen Ausweis da gezeigt, da steht ja die Anschrift drin. Und dann konnte ich auch weiter reisen nach Boltenhagen. Und als ich dann zu Hause ankam, wurde ich gleich gefragt von meinen Eltern, ob ich denn schon gehört hätte, was passiert sei. Weil das war, vom ersten Tag an war das ein Riesenthema hier in Boltenhagen.
Vom ersten Tag an des Verschwindens?
Des Verschwindens. Mhm. Also sie war ja eine Woche lang vermisst, hat ja auch die Ostsee-Zeitung damals, was ungewöhnlich war. berichtet darüber, dass in der DDR verschwand niemand.
Ne? So. Aber auch nur mit einer kleinen Meldung, das muss
man
dazu sagen.
Genau. Ja? Und da hat man sich schon von offizieller Seite auch Sorgen gemacht, dass da irgendwie was passiert sein könnte. Sie hatte sich ja von ihren Eltern verabschiedet an dem 28.04. damals und ist in Richtung Bernsdorf marschiert, zu Fuß und wollte trampen, um ihren Freund zu besuchen, ne, der da abends als Musiker gespielt hat. Und wie gesagt, ich habe davon nur mitbekommen, eben gehört zu Hause im familiären Bereich. Bin dann auch am Sonntag wieder ganz normal zurückgefahren nach Ende meines Kurzurlaubs und habe dann auch erst später davon gehört, weil es wurde auch nicht geklärt. Die Straftat war ja 3 Jahre lang sozusagen ungeklärt. Mhm. Niemand wusste, wer hat das Mädchen umgebracht, die eine Woche später ja gefunden wurde. Mhm. In einer ganz anderen Ecke, als man vermutet hatte. Man hatte sie ja in Richtung Bernsdorf verabschiedet, die Eltern oder so. Und sie ist nachher an der Kreisgrenze zwischen Grevesmühlen und Wismar gefunden worden, in so einer kleinen Schonung. Man hat alle möglichen Leute kontrolliert und geprüft und wer war im Auto unterwegs, wo konnte sie eingestiegen sein? Ich glaube, bis Büttlingen ist sie noch gelaufen.
Genau.
Wie viele Kilometer sind das ungefähr?
Von ihrem Wohnort aus in der Innenstadt sind das ungefähr 3 Kilometer.
Okay. Ja.
Also waren sie eine halbe Stunde ungefähr, war sie noch unterwegs. An der Schranke hier am Bahnhof wurde sie noch gesehen von der Lehrerin, ehemaligen Lehrerin von ihr und so alles. Also das war alles schön aufbereitet worden und in Büttlingen war sie weg. Man hat aber das Fahrzeug nicht gefunden oder nicht, keine Hinweise bekommen, welches Fahrzeug da gefahren sein könnte oder was sie mitgenommen hat. Und dann hat man sich natürlich auf, nach 6 Monaten, sag ich mal, auf die Musiker, auf diese Veranstaltung in Bernsdorf konzentriert, weil die dachten, vielleicht hat sie doch jemand mitgenommen.
Gab es damals schon Spekulationen in ihrem Umfeld oder ist es dann totgeschwiegen worden?
Ich hab immer davon gehört. So, das war allgegenwärtig. Das Thema war immer da. Dazu kommt, dass ich zwar das Opfer nicht kannte persönlich, also nicht bewusst, aber den Engler kannte ich, der später zum Mörder gemacht wurde. Kann man gar nicht anders sagen. Der wurde zum Mörder gemacht. Er war nie Mörder, aber er wurde durch verschiedene Ermittlungen und so dazu gedrängt. Aber den kannte ich aus Boltenhagen, weil der da beim Feriendienst gearbeitet hat im Sommer. Und abends hat er auch Musik gemacht an einigen Gaststätten. So mit seiner Band hier aus Grevesmühlen mit einigen. Da hat er bei uns im Haus gewohnt, unterm Dach, in so einem Kammern.
Wenn man sich die Fakten so anguckt, war Werner Engler auf der einen Seite ein Mörder par excellence, weil sehr gut mit dem Opfer bekannt, vielleicht ein Hallodri. Auf der anderen Seite hatte er aber von ganz, ganz vielen Menschen das wasserdichteste Alibi, weil er einfach die ganze Zeit auf der Bühne stand, als diese Tat passierte. Also das fragt man sich tatsächlich, wieso nimmt man sich dann jemanden wie Werner Engler?
Also Werner Engler war ja auch mit ihr liiert. Es war ja keine Zufallsbekanntschaft, die ist ja nicht an den Abend hingefahren, weil da Tanz war, sondern weil Werner da Musik gemacht hat. Und die Eltern waren noch nicht einverstanden mit dieser Beziehung, schließlich war er verheiratet. Ne, so. Und ein Luftikus war er auch. Bei Werner Engler war es halt so, der stand bis 21:30 auf der Bühne. Und das war alles wasserdicht bis 1982. Dann tauchte er einen Brief auf. Und da gab es ein Pärchen, die waren verlobt. Und da war jede Menge Alkohol im Spiel und die Verlobte hat irgendwann mal einen Brief geschrieben an die Staatsanwaltschaft oder Polizei, wo sie dann behauptet, dass sie die Leiche transportiert hat von Karin Kabrowski. Und dass Werner Engler sie eben abends um 11 oder um 12, sie war bei der Post damals, sie waren beide liiert und sie soll dann mit dem Postauto dahin gefahren sein, in den Questiner Wald, die Leiche aufgenommen und dann
in Meiersdorfer Forst.
Meiersdorfer Forst, dass sie da hat sie die Leiche abgelegt sozusagen und Werner Engler hat sie dann in den Wald geschafft da. Mhm. Und dieser Brief, da war sie wohl sehr enttäuscht von ihrem Verlobten oder was auch immer, dieser jedenfalls hatten die sich verkracht. Und der Verlobte findet diesen Brief und macht den auf und liest, Werner Engler ist der Mörder und seine Verlobte hat die Leiche transportiert. Und hat wohl gedacht, er wäre jetzt der große Held hier, hat den Mordfall geklärt und hat den ABV angerufen, den Abschnittsbevollmächtigten. Der Dorfpolizist hat dann sofort im VPK angerufen, Volkspolizeikreisamt, und die haben sofort bei der Mordkommission in Rostock angerufen und dann lief der ganze Apparat ab. Sie ist, also seine Verlobte ist sofort festgenommen worden, vernommen worden die ganze Nacht. Die hat immer gesagt, nee, das ist Spaß, das war aus Ärger heraus, er wollte sie heiraten, hat er aber nicht gemacht, ne, und so alles. Und also der Engler wollte sie heiraten, weil sie mit ihm auch ein Verhältnis hatte und so. Und ihr Verlobter hat das Ding nur zufällig gefunden und das ist überhaupt nicht wahr, das ist alles. Die hat man aber in der Nacht überzeugt davon, dass ihr Brief wahr sein muss. ganz egal, was tatsächlich stattgefunden hatte, dass er bis um 21:30 auf der Bühne stand, dass er danach mit seinen Kollegen zurückgefahren ist, nicht alleine war, gar nicht die Möglichkeit hatte, diese Leiche da ihr zu zeigen und auch transportieren zu lassen und so. Das war völlig egal, war das plötzlich. Sie haben alles über Bord geworfen, was sie jahrelang ermittelt haben, haben gesagt, jetzt haben wir ihn. Endlich haben wir den Mord geklärt. Dann hat man Werner Engler festgenommen und auch gleich nach Rostock gebracht. Haftbefehl gab es sofort und dann hat er erstmal ein Jahr Untersuchungshaft gehabt, indem sie ihm, ich habe das mal nachgezählt, zusammen mit dem Staatsanwalt aus Schwerin, 386 Stunden hat man den vernommen. Mit kurzen Pausen dazwischen. Ich sag mal, um 7 Uhr morgens in seine Zelle gebracht und um 7:30 wieder abgeholt oder um 8 nach dem Frühstück haben sie den wieder rausgezerrt und wieder neues Protokoll angefangen. 23 Stunden, 12 Stunden, 17 Stunden Vernehmung, 1,5 Seiten Protokoll. Was haben die denn gemacht mit ihm, die 11 Stunden lang, wenn da nur 1,5 Seiten Protokoll bei rauskommen?
Zeugenvernehmung von Werner Engler, 19. September 2000. Der Befragte gibt an, während seiner Untersuchungshaft von 1982 bis 1983 Misshandlungen ausgesetzt gewesen zu sein. Engler erklärt, er habe Schläge gegen den Kopf und gegen den Körper erhalten. Auch habe man ihm Haare aus der Brust gerissen und versucht, ihm den Arm zu brechen. Nach einem Suizidversuch sei der Beschuldigte 6 Wochen an eine Pritsche geschnallt und unter Drogen gesetzt worden. Während seiner Vernehmungen musste Engler auf einem Hocker sitzen, auf dessen Sitzfläche sich Schrauben befanden. Diese guckten einige Zentimeter heraus und drückten gegen sein Gesäß.
Für mich besonders erschreckend ist, wenn bei der Vernehmung, die du mir geführt hast, die mit dem Staatsanwalt von damals, der sagt, habe keinerlei Spuren oder Zeichen von Zwang oder physischer Gewalt erkennen können. Und dann steht im 2 Seiten weiter, dass Engler während seiner Untersuchungshaft von 88 auf 59 Kilo runtergehungert wurde und hinterher auch als Invalidenrentner anerkannt wurde. Und wenn dann ein Jurist beteuert, er habe da nichts sehen können, ist das wirklich absurd, oder?
Das ist absurd, aber letzten Endes gehört eine Staatsanwaltschaft zu DDR-Zeiten zur Ermittlungsbehörde. Der war ja nicht unabhängig, aber der hat sich eben klar auf die Seite gestellt der Polizisten. Und die haben ihm gesagt, hier, der hat ein Geständnis abgelegt, das muss nochmal bestätigt werden vom Staatsanwalt. So, und dann ist der hinmarschiert da in die Untersuchungshaftanstalt. Und hat sich den da zur Brust genommen sozusagen, ja, ob alles in Ordnung ist und dies und das. Und ja, hat er widerrufen.
Und das war dann der Moment, wo die Geständnisse, die wahrscheinlich dann ja alle nach solchen...
Durch Zwang. Genau. Alle durch Zwang. Also sie haben alles versucht. Sie haben ihm vorgehalten, seine Mutter will ihn nicht mehr sehen und so alles. Oder die Frau ist weg, da liegt ein anderer Kerl mit dem Bett und die Kinder wollen den Vater nicht mehr sehen. Wenn ich einem Untersuchungsgefangenen das an den Kopf knalle, weiß ich nicht, ist das...
Na, der ja auch körperlich
Folter,
schon gefoltert nicht. Wird.
Das ist doch Folter.
Und Werner Engler wird in der Berufungsverhandlung am 8. Juli 1983 vom obersten Gericht der DDR wegen gravierender Mängel in der Beweisführung freigesprochen. Die Behörden schließen die Akte, ohne den wahren Mörder an Karin Grabowski zu finden. Erst Mitte der 90er Jahre rollt Olaf Klaus den Fall neu auf. Der Kommissar deckt in dem Fall zahlreiche Widersprüche auf und stößt bei seinen Ermittlungen auf einen neuen Verdächtigen.
Wieso wurde denn aber überhaupt dieses Fass nochmal aufgemacht? Werner Engler war verurteilt, 15 Jahre Freiheitsentzug, die Mittäterin ein Jahr.
Werner Engler saß im Zuchthaus, 83 nach der Verurteilung. Und er war noch keine Woche da, da hat er Besuch gekriegt. Und da wurde ihm gesagt, er wird ausgeliefert an die BRD. Seine Mutter hätte zugestimmt und so alles. Und er kann da, beim nächsten Austausch geht er mit rüber. Und er hat gesagt, nee, will ich nicht. Er wollte nicht als Mörder verkauft werden. Er wollte freigesprochen werden. Aber was ich all die Zeit nicht verstanden habe, ist, dass man ihn ein halbes Jahr später spricht, man ihn frei. Das gleiche Gericht verhandelt gegen Werner Engler. Die gleichen Zeugen werden aufgerufen, bis auf eine Zeugin. Waren die alle identisch? Selbst die Mittäterin hat wieder behauptet, sie hat die Leiche transportiert und so alles. Und er wird freigesprochen.
Warum?
Man hat eine Zollbeamtin von Selmsdorf, von der Grenzkontrollstelle Selmsdorf, mit dem Dienstwagen von Rostock abgeholt. Oder andersrum, Dienstwagen kam von Rostock mit der Anweisung in Selmsdorf an, da diese Kollegin mitzunehmen zur Gerichtsverhandlung ins Bezirksgericht Rostock. Und dann saß sie da am Flur. Ich habe sie ja vernommen hinterher. Ich sagte, wie kommen Sie denn dahin? Wer hat Sie denn als Zeugin vorgeladen oder so? Ich sagte, das Auto stand vor der Tür. Mein Chef hat gesagt, ich soll da mitfahren. Und dann bin ich nach Rostock zum Bezirksgericht gefahren, in Uniform, so als Zollangestellte.
In der Berufungsverhandlung?
In der Berufungsverhandlung. Und dann wurde sie reingerufen und wurde gefragt, wo sie denn da war. Am 28.04.79, ja, da war sie in Bernsdorf mit ihrer Freundin. Und sie sind mit dem Moped von dem Ort nach Bernsdorf gefahren und sind dann dahin, haben dann da den Engler auch gesehen und so alles. Und das hätten sie doch gesagt bei der Vernehmung.
Und wieso hat das dann dazu geführt, dass Werner Engler freigesprochen wurde?
Sie hat bestätigt, dass er auf der Bühne stand zu dem Zeitpunkt. Es wurde ein Zeuge wurde gesucht, der seine Unschuld sozusagen oder sein Alibi bestätigt.
Und so dieser gesamte Fall hat sie ja eigentlich nie wirklich losgelassen.
Man hörte immer wieder davon, muss man da sagen. Also das war immer ein Thema. Nachher auch, als er verurteilt wurde, war aufatmen. Endlich haben sie den Täter gefunden und er ist verurteilt worden. Vom Freispruch habe ich nie was gehört, so offiziell während der DDR-Zeit. Also für mich war Engler immer der Mörder, der auch seine Strafe bekommen hat und das Thema war abgehakt. 97 wusste ich, dass da aber so gar nichts stimmt an der ganzen Geschichte.
Da so lange hast du quasi dich durch die Akten gekämpft?
Ja, also ich habe irgendwann, 96 war das, dann kamen dann die Akten, die vorhanden waren, offiziell vorhanden waren. Die kamen dann zur KPI Schwerin und wir haben da morgens immer um 7:30 der Lagegespräch gehabt in der Mordkommission. Und mein Chef saß da an der Spitze des Tisches, wo er hingehört. Und neben ihm stand ein Stuhl und da war so ein, wir haben immer Gürteltier dazu gesagt. Da ist so ein Band drum. So 15 Ordner waren das, so ein richtiger Stapel Akten und da war so ein Band drum gemacht, damit das zusammenhält alles. Das war ein Gürteltier. So. Und ich habe schon gemerkt, dass sich alle von ihm weggesetzt haben, weil das bedeutet Arbeit, das ist unangenehm, ne? Da muss man sich durchfilzen da und sowas alles. Und ich hätte mich auch weit weggesetzt, wenn ich nicht bei der Begrüßung die Namen Engler und Grabowski gelesen hätte. Hätte ich mich auch davon lieber verabschiedet. So. Weil das ist ja zusätzliche Arbeit, neben die man sowieso hat. Ne? So, da habe ich gesagt, bevor du lange fragst, ich nehme das. So. Und dann habe ich mich da eingelesen an den Tagen, wo nicht so viel los war. So. Und mein Chef hat mich ja nachher auch mehr oder weniger freigestellt, als klar war, dass da eine Riesensauerei im Anmarsch war.
Hatten Sie da irgendwie so einen Aha-Moment oder hat sich das langsam...
Nee, kann ich mich nicht dran erinnern, aber ich hatte den Engler ja vorladen wollen. Und da habe ich ihm erklärt, dass wir uns eigentlich kennen, so vom Sehen. Konnte sich schwach daran erinnern, dass er in Boltenhagen mal gearbeitet hat für den Feriendienst und dass er da auch Musik gemacht hat und so alles. Und wir hatten auch einen gemeinsamen Bekannten. Aber er hat sehr strikt abgelehnt, zu mir nach Schwerin zu kommen. Ich soll seinen Anwalt anrufen und das habe ich dann getan.
Sein Anwalt damals?
Sein damaliger Anwalt, genau. Ja, ja. Hat. Sagte, was? Jetzt noch?
Ich sage, ja. 18 Jahre später, ja. Ne?
Wenn er nicht verurteilt ist, sag ich, dann ist ja der Mord immer noch ungeklärt, oder nicht? Und ich habe auch mit ihm schon telefoniert. Oh, ich sage, ist nun mal so. Habe ihm auch erklärt, warum, dass ich ihn eben kenne, so aus der Kindheit. Und naja, jedenfalls hat er gesagt, er wird sich dafür einsetzen, dass er mit ihm dann zu mir kommt, dann nach Schwerin. Das hat er auch getan. Habe ich ihn als Zeugen vernommen. Wollte er zuerst gar nicht. Er wollte überhaupt nicht darüber reden, weil er hat dann damit abgeschlossen. Aber dann hat er mir auch während der Vernehmung dann erklärt, dass er bis zu dem Tag immer noch Anrufe kriegt, wo er beschimpft wurde als Mörder und du Sau, wir kriegen dich und solche Sachen alles. Unter anderem kriegt er auch zweimal im Jahr Post von Rudi Grabowski, vom Vater des Opfers, der ihn dann da auch immer wieder verantwortlich gemacht hat für den Tod der Tochter und so und gar nicht verstanden hat, warum der nicht verurteilt wurde. Der Anwalt muss ja clever gewesen sein, denn normalerweise, wer in der DDR verurteilt wurde, der war schuldig, so. Und da wurde auch nicht mehr dran gerüttelt, groß. Also war kein Rechtsstaat, dass man sagen kann, da gehe ich halt in Berufung und dann werden wir schon sehen. Nee, so war das nicht. Ne? Mhm. Also es muss was vorgefallen sein, was durch diese Berufung dazu führte, dass er freigesprochen wurde.
Was aber ja Rudi Grabowski nicht akzeptiert hat.
Das kann der nicht gewusst haben.
Genau, und was ja auch sogar dazu geführt hat, dass Rudi Grabowski, Oberleutnant, richtig?
Ja.
Aus dem Dienst ausgeschieden ist, weil er ja gesagt hat, da wird ein Mörder, der Mörder meines Kindes,
richtig,
auf freien Fuß gesetzt. Ich kann nicht
deswegen
mehr.
Deswegen hat er gekündigt bei der Polizei, hat er dann die Polizei verlassen. Ja. Naja, jedenfalls waren wir in dieser Vernehmung und haben gesprochen und so alles. Und dann sagt er mir, er hätte auf dem Hocker gesessen, tagelang. Und diesen Hocker habe ich gesehen. Das ist jetzt nicht so ein Vernehmungshocker, wo man sagt, da habe ich auf dem Hocker gesessen. Ne? Das war ein Hocker, da guckten die Beine durch auf die Sitzfläche. Und die waren mit einer Mutter festgeschraubt, die Beine. Und wenn man da drauf gesessen hat, dann hat das ins Fleisch gedrückt. Und diesen Hocker habe ich gesehen bei der Mordkommission in Rostock.
Als Asservat dort?
Da standen Blumen drauf. Ne?
Oh mein Gott.
In der Geschäftsstelle. So, es war im Vorbeigehen so. Ne? Und dann sag ich, was ist das für ein Hocker und so. Und dann kriege ich auch zur Antwort, ja, so ein Vernehmungshocker. Ja, dann haben wir alle gelacht, weil wir gedacht haben, das ist ein Witz. Und dann war gut. Und dann erzählt dieser Mensch mir von diesem Hocker. Ne? Wo ich gesagt habe, nee, das kann nicht sein. Und dann hat er auch die Hosen runtergelassen, im wahrsten Sinne des Wortes, und hat mir seine Namen gezeigt. Er hat mir auch Namen gesagt von den Vernehmern, meine Kollegen. Ne? Mhm. Wo ich sofort wusste, wer das ist. Und dann muss man sich vorstellen, dass der Engler hier durch die Stadt geht, irgendwo einkaufen geht und seinem Vernehmer gegenübersteht, nach 1990. Und der zu ihm sagt, guten Tag, Herr Engler. Und der Engler zu mir sagt, ich konnte den nicht grüßen, sagt er, der hat mich gefoltert. Und da habe ich mir gedacht, naja gut, wir haben ja noch Zeit bis 2000, bis das alles verjährt ist. Da müssen wir mal ein bisschen auf die Kollegen stürzen, die hier offensichtlich Straftaten begangen haben.
Was ja für Sie wieder eigentlich nochmal ein neuer Job war. Sie mussten dann gegen Ihre Kollegen ermitteln,
oder? Ich bin nach Rostock gefahren, bis 95 war ich da in der Dienststelle. Die hatten mittlerweile einen neuen Chef, der hatte mich von Anfang an unterstützt. Da lief das ganz gut, nur eben mit meinen ehemaligen Kollegen. Ich sage immer, wenn ich über den Flur gegangen bin, sind drei Türen zugeschlagen worden.
Ich stelle mir so ein Gespräch ziemlich frustrierend vor. Dann wird sich an Details erinnert von vor 20 Jahren und an ganz wesentliche Dinge wird sich auf einmal nicht mehr erinnert. Und ich stelle mir vor, dass das frustrierend ist, wenn ich so ein Gespräch führen muss und weiß, mein Gegenüber, den ich auch noch kenne, der ein Kollege ist, lügt mir jetzt irgendwie ins Gesicht. Und es ist so völlig offensichtlich, dass das so ist. Also
ich kann ja in der nächsten Frage formulieren, dass ich ihm nicht glaube.
Mhm.
Ich muss ihm ja nicht glauben. Ne? Ich stelle ihm eine Frage und ich kriege eine Antwort. Und wie ich damit umgehe, das ist doch ganz allein meine Sache.
Mhm.
Und wenn die offensichtlichen Tatsachen widerspricht, wie zum Beispiel diesen Hocker oder Stiefel voller kaltem Wasser, die er da stundenlang anhatte, riesengroße Gummistiefel, musste rein und wurde immer wieder kaltes Wasser nachgeschüttet. Wenn das warm war oder so, Körpertemperatur hatte, dann wurde das wieder gewechselt in kalt.
Hast du dich mal gefragt, wieso hast du DDR-Zeiten möglich? Oder konntest du dir vorstellen, dass Kollegen von dir, die es ja waren, so zu DDR-Zeiten Verhöre durch?
Nein. War für mich völlig, gab's nicht, hätte ich meine Hand für ins Feuer gelegt, dass das nie geschehen ist, sowas. Niemals.
Wer war Horst K.? Horst K. war Schirrmeister im damaligen Volkspolizeikreisamt. Der Polizist betreute den Fahrzeugpark und war Leiter des Jagdkollektivs in der Nähe von Grevesmühlen. Dort war Horst K. mit hohen Mitarbeitern des Polizeidienstes und der Staatssicherheit vertraut. So vertraut, dass er mit ihnen Partys in einem Jagdhaus im Wald feierte. Was genau auf diesen Partys passierte, ist nicht bekannt. Seine guten Kontakte in die höchsten Kreise halfen Horst K. offenbar, dass seine Verstrickungen im Fall Karin Grabowski vertuscht wurden.
So, und Horst K. war ja hier tätig im VPKA, war Jagdkollektivleiter eines Jagdkollektivs, wo einige Koryphäen des Landkreises Mitglieder waren. Also der Chef der Staatssicherheit, der Chef des Wehrkreiskommandos, der Chef des Rates des Kreises, der Chef des Volkspolizeikreisamtes waren alle Jäger.
So. Mhm.
Und die haben sich bei ihm, bei dem kleinen Obermeister von der Volkspolizei, betreuen lassen oder führen lassen, was auch immer. Ganz egal, welche Aufgabe der hatte. Die kannten sich jedenfalls alle. Und der Horst K. ist an dem Abend, am Tattag, an dem Abend hier im VPKA gewesen, hat seine Waffe geholt. Steht auch im Buch drin, welche Waffe er sich da genommen hat. Er hatte zwei. Und ist dann mit dieser Waffe zur Jagd gefahren in sein Jagdgebiet. Und er hatte einen relativ neuen Wartburg, 353. Boah, ein schönes Auto zu DDR-Zeiten. Musste man noch ewig drauf warten, dass man sowas bekommen hat. Und er war an dem Abend auch unterwegs. Das war nun anhand der Eintragung da nachzuvollziehen. Und der Kollege, der, oder damals hieß es ja Genosse, der dafür zuständig war, für die Vernehmung, der hat sich hier aufgehalten, hat ihn öfter über den Hof kommen sehen und hat immer runtergerufen, jetzt komm mal, ich muss dir noch ein paar Fragen stellen oder so.
Man muss dazu sagen, das Jagdgebiet ist auch der mögliche Tatort.
Also deswegen war klar, der Fundort ist nicht der Tatort. Woher wusste man, wo der Tatort ist?
Bodenproben.
Okay.
So. An der Leiche wurden halt Bodenspuren entdeckt, die nicht in den Meiersdorfer Forst gehörten. Mhm. Das hieß also, irgendwo anders hat sie schon mal gelegen. Sie ist zwischengelagert worden. Außerdem haben sich die Totenflecken verändert. Totenflecken sind ja da, wo ich die tiefste Stelle habe am Körper, wenn ich liege und so. Und die wurden auch verändert innerhalb von 12 Stunden. Nun war klar, dass der da unterwegs war und sollte nur als Polizist meine Aussage machen, ob er was gesehen hat. Auf dem Weg in sein Jagdgebiet nach Bernsdorf. War ja wichtig, weil Karin war da unterwegs. Und der ist ihm immer aus dem Weg gegangen. Der ist nicht zu ihm gekommen, zur Befragung oder so. Hat immer was Wichtigeres zu tun gehabt. Jedenfalls hat er den irgendwann gegriffen auf dem Hof und hat ihn befragt. Und er hat gesagt, ja, er war da unterwegs, aber er ist da und da abgebogen. Und dann mit seinem Wartburg die Strecke da nach so einem Nachbardorf gefahren. Also war gar nicht jagen. Er hat seinen Sohn besucht auf der Baustelle. Samstagabend, Ende April, im Dunkeln. Ne? Musste er unbedingt um nach 20 Uhr zur Baustelle seines Sohnes fahren. Und dann sind die Kollegen, nachdem sich das so nach ein paar Wochen hat sich herauskristallisiert, dass mit dem was nicht stimmt. Also er ist ständig aus dem Weg gegangen, hat sich gegenüber Rudi Grabowski sehr freundlich verhalten.
Was vorher nicht der Fall war.
Was vorher nicht der Fall war. Also es war eigentlich immer einer, der den anderen spüren ließ, dass er hier verantwortlich war für die Fahrzeuge und dass man ihn entsprechend zu behandeln hat und zu beachten hat. So. Und das hat sich völlig verändert, das Verhalten. Das hat selbst Rudi Grabowski dann der Polizei so mitgeteilt. Ne? Der ist ja plötzlich so nett und freundlich, war aber auch nicht zur Beerdigung wie fast alle anderen Kollegen oder so. Und ich habe den Kriminalbeamten oder den Kriminalisten von damals habe ich noch vernommen, in Stralsund, da war der schon über 80 Jahre alt. Und der hat mir gesagt, du, ich habe vom ersten Moment an gespürt, dass mit dem was nicht stimmt. Jedenfalls haben die drei Kollegen seinen Spind geknackt. Mhm. Der Kriminaltechniker der Mordkommission, ein Ermittler der Mordkommission und ein weiterer Kollege, die haben das Ding geknackt, haben von seiner Dienstmütze und so Haare abgeklebt und unter einem Synonym nach Berlin geschickt, ans Kriminalistische Institut. Sie mögen doch bitte die Haare vergleichen. Und dann kam die Auskunft zurück, die Antwort, dass das nicht ausgeschlossen werden kann, dass die einen und den gleichen Verursacher haben, sozusagen.
Also die Haare, die an der Leiche gefunden wurden?
Der Blutgruppe und von der Struktur her. Ne? So.
Also die hatte man damals jetzt noch keinen DNA-Abgleich, aber zumindest einen Strukturabgleich und einen...
Genau. Ein mehr Positives als Negatives.
Ach so, okay,
dass das möglich war, eben, okay. Er konnte als Verursacher nicht ausgeschlossen werden. Mhm. Das war schon viel, ne? So als... Information. Das Problem war, dass diese Antwort landete beim Chef der Mordkommission auf dem Tisch. Der hat dann gesagt, wer ist das? Wen haben wir hier als Verdächtigen? Wo kommt der her? Kenne ich den Namen nicht und so. Da hat er die drei anzitiert und die haben ihm gebeichtet, wo sie das her haben und warum das so ist und so. Und dann wurden die drei nach Rostock versetzt. Auf der Stelle. Weg. Sie haben gegen ihren eigenen Polizisten ermittelt, so gegen Volkspolizisten. Und das durfte die Polizei nicht. Da gab es eine Richtlinie, die ganz klar festgelegt hat, dass sofort die Untersuchungsabteilung, Abteilung 9, glaube ich, war das bei der Staatssicherheit, sofort die Ermittlung zu übernehmen hat, wenn es um Polizisten geht, als Verursacher, als Täter, als Verdächtige. Und dann waren die drei erstmal weg. Und aus diesem anonymen Ding wurde die Sonderspur Horst K., wurde alles zusammengeheftet, was dazugehört, und das wurde dem Chef der Staatssicherheit von Grevesmühlen übergeben.
Aber das lässt ja schon vermuten, dass es zu dem Zeitpunkt schon keine schriftlichen, aber eine Anweisung gab oder auch eine Richtung, wohin nicht zu ermitteln ist.
Danach auf jeden Fall, ne? Weil dann war ja irgendwie klar, ihr könnt diese Spur...
Der wird nicht weiter verfolgt.
Genau.
Horst K. wurde von Seiten der Kriminalpolizei nicht weiter verfolgt. Sucht euch einen neuen Verdächtigen. So. Der Chef der Kriminalpolizei hat gesagt, ich habe ihm das Ding persönlich übergeben. Und der hat ihm zugesichert, er kümmert sich. Müssen sich keine Sorgen machen, er kümmert sich. Und nun war aber der Chef der Staatssicherheit auch in dem Jagdkollektiv von Horst K. Und es gab hier im Grenzgebiet eine Jagdhütte, die der Chef der Staatssicherheit ausgebaut hat auf Verteidigungskosten. Also Kosten der nationalen Verteidigung der DDR. Da wurde aus dieser Jagdhütte ein Haus gemacht. Und da hat er ein Disziplinarverfahren für gekriegt, habe ich gefunden, in der Gauchbehörde. Und da stand unter anderem drin, dass der diese Hütte da illegal ausgebaut hat. Da hat er gar nichts zu suchen gehabt im Grenzgebiet.
Und diese Jagdhütte, Jagdhaus.
Und dann gab es Gerüchte in Grevesmühlen, ganz hartnäckig, hatte ich früher nie was von gehört, aber ganz hartnäckig, dass sie gesagt haben, ja, da haben die immer die Bonzen ihre Feiern gemacht da. Mhm. Ne?
Also um das mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, wir sind jetzt irgendwie in der Situation, diese Spur durfte nicht weiterverfolgt werden und es gibt dann diese Gerüchte, dass Horst K. mit verschiedenen hohen Tieren zu tun hatte, alle gemeinsam Partys gefeiert haben in einer ausgebauten Jagdhütte und es ein relativ enger Klüngel war.
Ja.
Und deswegen war irgendwie klar, Horst K. darf nicht euer Mörder sein.
Weil Horst K. weiß zu viel.
Das ist also auch eine These. Es ist jetzt
Horst K. hatte offenbar, was mein Eindruck war, nach all den Vernehmungen hier, ich habe alle Stasi-Offiziere hier vernommen, die halbwegs was zu sagen hatten in Grevesmühlen. Ich habe alle vom VPKA vernommen, ehemalige, auch aktuelle Kriminalbeamte oder Polizeibeamte dann. Um da ein Bild zu formen, warum, wieso, weshalb, ist ein kleiner Obermeister, in Anführungsstrichen, wichtig für so einen Oberst oder Oberstleutnant der Staatssicherheit. Wie hängt das zusammen? Den kann er doch eigentlich, kann er den doch freigeben. Mhm. So, und sagen wir, komm,
genau.
Das richtet keinen großen Schaden an. Ne?
Ja.
Da ist dann mal, ich sag mal, 4 Wochen Aufruhr in Grevesmühlen, dass ein Polizist jemanden umgebracht hat und Mörder ist und so. Aber ansonsten beruhigt sich das doch schnell wieder, weil man sagt, ja, selbst davor machen sie nicht Halt. Also man hätte sich ja da auszeichnen können, eigentlich. Das alles ist nicht passiert. Die Akte war verschwunden. Ich habe den dann auch gefragt, warum haben Sie denn nicht nachgefragt, was aus der Akte geworden ist? Ich sagte, da habe ich doch. Und der hat mir gesagt, Sie haben ihn geprüft, könnt ihr ausschließen. Und ich habe den Chef der Untersuchungsabteilung der Staatssicherheit in Rostock vernommen dazu. Der hat gesagt, diese Spur ist mir unbekannt, völlig unbekannt. Ich sagte, wir waren hier im Einsatz, auch 2 Jahre lang war die Staatssicherheit hier, die Untersuchungsabteilung. Die hat man gar nicht gesehen. Ne? Die waren hier unterwegs. Die haben Leute vernommen oder Protokolle sich rausgefischt, haben die nochmal abgeprüft und sowas alles. Die waren alle scharf auf den Mörder, die wollten das klären. Nicht vergessen, die Tochter eines Volkspolizisten ist hier ermordet worden, in einem Grenzkreis. Da hat man die Transitstrecke hat man überwacht, weil man dachte, das kann eigentlich nur auch ein Durchreisender gewesen sein. Da muss vorher schon viel passiert sein, damit sich so ein Mensch dazu hinreißen lässt, einen Mörder zu decken.
Gehst du davon aus, dass auch Ermittlungs- oder auch Stasi-Akten verschwunden sind, die in diesem Fall Aufklärung bringen könnten?
Ja, ganz sicher.
Und das waren mit Sicherheit die ersten Akten, die vernichtet worden sind.
Ja, ganz sicher. Wenn die nicht schon 79 vernichtet wurden. Einfach so, verschwunden, weg. Wahrscheinlich im Kamin in einer Yachthütte verbrannt. Das war die Zeit, so Ende der 90er, wo ich dann gemerkt habe, also hier stimmt ja gar nichts. Was für mich eigentlich noch erschreckender war, dass es nicht die Stasi war. Also die böse Stasi an sich. Ne? Haben wir viel nach der Wende viel erfahren, was dieses Ministerium so die Mitarbeiter für Sachen angestellt haben hier mit einigen DDR-Bürgern und so. Hier war es einfach nur, hier waren es Mitarbeiter oder der Chef vom kleinen Kreis Grevesmühlen.
Sie haben ermittelt und ermittelt und ermittelt und stellen fest, der Schrecken sitzt quasi bei mir in der Nachbarschaft. Das macht doch auch menschlich was mit einem, wenn man Polizist ist und feststellt, in meinem Berufsstand, der eigentlich dafür da ist, Menschen zu schützen und den Staat auch zu schützen, passieren dann solche Dinge. Stellt man dann nicht alles so ein bisschen in Frage?
Bis 1998 war ich Mitglied oder Mitarbeiter in der Mordkommission in Schwerin. Und danach wurde ich dann Mitarbeiter in der im Sachgebiet Amtsdelikte und Korruption. Das heißt, ich habe ab 98 für 2 Jahre oder 3 Jahre war das, eigentlich nur gegen Polizisten und Amtsträger ermitteln müssen. Da ist mir eigentlich nichts Menschliches fremd, muss ich sagen. Also Polizisten sind genauso Menschen wie Sie und ich. Die haben ihre Schwächen, die haben ihre Stärken. Und charakterlich, weiß ich nicht, muss man, es gibt jetzt keine Moralüberprüfungskommission oder so, die Voreinstellung eines Polizeibeamten feststellt, der ist gut, den können wir jetzt 30, 40 Jahre als Beamten übernehmen. Sowas gibt's halt nicht. Ne? Mhm. Und da bleiben natürlich Enttäuschungen nicht aus. Für mich war es erfreulich zu spüren, dass es noch Kollegen gab, zum Beispiel den Kripo-Chef und den Chef von der Kriminaltechnik, die auch die Jahre danach immer noch gesagt haben, wir unterstützen dich. Und wenn du was brauchst, sag Bescheid. Der Chef von der Kriminaltechnik, die haben ja dann den Keller da modernisiert, Labore eingerichtet und sowas alles im alten Gebäude der BDVP. Und da hat er die Sachen wieder gefunden, die ja völlig während der Wendezeit wurde das ja alles umgeräumt und weg und da wurde nicht archiviert, wurde in die Ecke geknallt, der Karton und so, und dann war das weg. Ne? Und der hat das dann gefunden und sofort wieder erkannt, dass es der Parker war von Karin Grabowski. Ich hatte ihn auch zigmal schon getroffen zwischendurch und so. Und da war das Tütchen mit den zwei restlichen Haaren dabei.
War das Zufall oder war das richtig als Sonderspur gekennzeichnet? Oder wie bist du, weil diese Haare sind ja letztendlich der Schlüssel dazu, dass das der Fall fast aufgeklärt werden konnte.
Diese Haare wurden gesichert an der Leiche am Fundort, ne? Hier im Meiersdorfer Forst. Mhm. Auf ihrem Parker waren 3 Haare, die nicht zu ihr gehörten. Mehr war nicht bekannt, war 79. Ne? Also mit DNA und so gab es damals noch nicht. Ne? Ein Haar wurde verbraucht sozusagen im Labor, um festzustellen, welche Blutgruppe ist das. Und da habe ich mit dem Staatsanwalt gesprochen und gesagt, so jetzt, ich habe die 2 Haare, die noch übrig waren und jetzt muss ich den Horst K., den muss ich jetzt haben. Ne?
Wir sind jetzt in welchem Jahr?
Wir sind jetzt so 99. Und dann habe ich gesagt, wir hauen jetzt Mörder ab. Ne?
Für Sie war das klar?
Für mich war das klar, eindeutig.
Lag da dieses DNA-Ergebnis schon
vor? Nein, das lag noch nicht vor. Aber ne? Wir wussten zu dem Zeitpunkt dann aufgrund dieses Briefes des Kollegen, Horst K. war zu der Zeit da unterwegs. Seine ursprüngliche Aussage, er sei mit seinem neuen Auto irgendeinen Weg gefahren, war hinfällig, weil dieser Weg überhaupt nicht wirklich passierbar war. Er wurde gesehen. Es gab eine Zeugin, die einen Jäger gesehen hat. Es war sein Jagdgebiet. Also es deutete alles darauf hin. Deswegen sind sie da hingefahren in dem Bewusstsein oder in dem sicheren Glauben, ich fahre jetzt zum wahren Mörder von Karin Grabowski und kann damit auch Werner Engler dazu verhelfen, rehabilitiert zu werden. Richtig?
Ja. Und dann machte uns die Frau die Tür auf und sagte mir, dass wir zu spät sind. Na? Das war so 14 Tage zu spät. Wo ich dann wirklich dachte, das kann nicht wahr sein. Ne? Und dann Herzinfarkt. Na, so, als Ursache Herzinfarkt. Und dann haben wir seine Frau vernommen und so oder befragt in dem Moment und sie auch darauf hingewiesen, dass sie natürlich oder selbstverständlich Aussageverweigerungsrecht hatte oder so, dass sie darauf verzichtet hat von vornherein und mir eigentlich als erstes so gesagt hat, also er hat ständig dieses Thema aufgeworfen. Er hat immer wieder gefragt, ob die nicht mal irgendwann diesen Mord an Karin Grabowski aufklären. Das hat ihn offensichtlich all die Jahre beschäftigt, weil sie ist die zweite Frau, ne, so. Und kannte von der Sache eigentlich gar nichts.
Wenn ich mir einen frustrierenden Moment vorstelle, dann ist es ein Moment, wenn ich so viel Zeit, so viel Energie und mit Sicherheit auch jede Menge Herzblut in diese Ermittlungen gesteckt habe. Ich habe gegen Kollegen ermittelt. Ich habe Dinge erfahren, die ich vielleicht lieber nicht erfahren hätte. Und dann stehe ich ganz kurz davor und erfahre, dass ich 2 Wochen zu spät komme.
Also wir sind dann eben frustriert zurückgefahren. Zum Staatsanwalt haben die das gesagt und haben gesagt, also war extra ein Staatsanwalt für diesen Fall so beauftragt. Also der hat jetzt nicht allzu viel andere gehabt, dass er vor lauter Arbeit nicht mehr wusste, was er zuerst machen sollte, sondern der Behördenleiter der Staatsanwaltschaft, der hat sich auch um diesen Fall bemüht, sag ich mal so, und hat immer gesagt, ein bisschen unbedingt klären, ne? So. Und da hat er einen Staatsanwalt zur Verfügung gestellt, der mir dann auch gesagt hat, also Herr Klaus, wir dürfen gegen Tote nicht ermitteln. Ne? Hm. Ich weiß das. Dann müssen wir uns das alles einfallen lassen. Dann will ich jetzt eine Freigabe haben, denn obduziere ich den wieder. Ich will seine Haare haben. Ne? Ich will seine DNA haben. So, fertig. Und dann hat er gesagt, das können wir nicht machen. Dann sind wir zusammen zum Richter marschiert und der Richter hat gesagt, nee, also das geht gar nicht. Hat er denn keine Kinder? Noch 4 Stück. Ne? So. 3 aus erster Ehe, 1 aus zweiter. Na denn da. Oder Geschwister. Ja, hat er auch einen Bruder da, eine Schwester da. Dann gehen sie da erstmal hin und da gebe ich ihnen dann eine Anweisung, dass wir da DNA-Spuren nehmen dürfen bei denen. So. Hat mir nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ich hätte ihn gerne exhumiert, war ja 14 Tage.
Wie haben die Kinder reagiert?
Die aus erster Ehe waren eigentlich alle sauer.
Dadurch, als dann klar war.
Dass dann Horst K. in der Zeitung stand und so und als Mörder und sowas alles. Was er ja nicht ist, solange er nicht verurteilt ist. Ne? So, immer. Aber die Leute unterscheiden das nicht.
Das hat Werner Engler nun auch erfahren.
So, ne? Seine Geschwister, die haben sich strikt geweigert, da eine Vergleichsprobe abzugeben. War auch nicht wichtig, weil wir die 3 Söhne hatten und die Tochter. Und dann kam nachher eine Trefferquote raus von über 99%. Das ist mehr als eindeutig. So. Mehr kann man nicht erwarten.
Und dann gibt es 2 Gespräche, die ich gerne noch erfragen wollen würde. Nämlich einmal Rudi Grabowski, der nun Werner Engler 2-mal im Jahr geschrieben hat, für den feststand, das ist der Mörder meines Kindes. Der hat noch erfahren, wer der wahre Mörder ist.
Ja, habe ich ihm gesagt. Waren beide anwesend?
Beide Eltern.
Beide Eltern.
Und wie war dann das
Gespräch? Das war eine harte Stunde, sage ich mal. So, das braucht kein Mensch. Ne? Solche Stunden braucht man nicht. Mhm.
Aber ich hatte den Eindruck in dem Gespräch mit ihm, dass er wirklich erleichtert, dass sie erleichtert waren, dass sie zumindest einen Schritt weiter waren mit dieser Geschichte.
Ja, ich habe ihm ja gesagt, wer das war und so alles. Und er hat gesagt, Mensch, der hat doch auch gekündigt bei der Polizei. Kurz nach ihm und ist ja nicht der Chef vom Schießplatz geworden hier. Mhm. Wo die Sportstätten dazugehörten. Also der war ihm immer auf den Fersen sozusagen. Der war immer in seiner Nähe.
Hatten Sie denn das Gefühl, dass ihm das irgendeine Art von Frieden gegeben hat? Das ist ein relativ sicher. Also,
der Zorn auf Werner Engler hatte sich nicht gelegt dadurch. Ne? Weil der war nicht gut genug für seine Tochter. Und das war, ja, mit seinem Lebenswandel oder so, das war nichts. Das war kein Schwiegersohn für Irin. Das ist so.
Und letztendlich war er auch der Grund, warum sie nachts halt diesen Weg auch auf sich genommen hat. Auch das war,
ja.
Aber nur mal kurz noch einen anderen Aspekt. Auch als es dann öffentlich wurde, in welche Richtung das ging, war für Werner Engler war es schon eine Erlösung. Also in den Gesprächen, die ich mit Engler auch geführt habe, hat man auch gemerkt, dass das ihm auch eine Last abgefallen ist.
Und Werner Engler konnten Sie ja dann auch noch sagen, wir haben den wahren Mörder.
Ja, aber wirklich rehabilitiert wurde er durch die Berichterstattung. Ohne dieses Veröffentlichen dieses Falles wäre ganz viel, auch ein Stück Geschichte, muss man Aufarbeitung der DDR-Geschichte, so nicht möglich gewesen. Mhm. Und das ist ja auch eine Frage an dich. Du machst das ja bis heute, sprichst über den Fall öffentlich. Es gibt einen Film, es gibt ein Kriminalbuch, es gibt zahlreiche Reportagen dazu. Und das machst du ja bewusst.
Ich habe es auch Werner Engler versprochen, muss ich jetzt dazu sagen, dass ich gesagt habe, also wenn das wirklich alles so sich ergeben würde, dass du es nicht warst, dann machen wir das auch bekannt, ne? Dass wir dann da, nicht heute noch, wenn ich höre, ja, Engler war es, ne? Oder so, dann könnte ich ausrasten, ne? Mhm. Weil er war es nicht.
Haben Sie Ihren Frieden geschlossen mit dem Fall Grabowski?
Nö. Ich habe das sehr persönlich gemacht, das sollte man nie tun. Karin ist ermordet worden am Geburtstag meiner Tochter. Die ist aber erst 11 Jahre spät. Aber der Geburtstag, der 28.04., da hat sie Geburtstag. Und es vergeht keinen Geburtstag, wo ich nicht dran denken muss. Ne? Oder sie ist gefunden worden am Geburtstag meiner Tante, die wohnt hier schräg gegenüber im betreuten Wohnen. Ne? Solche Sachen, das vergisst man nicht. Und auch Daten generell. Karin war sechs Tage älter als ich. Älter, ne? Und so alles. Und das, was hat man der genommen? Ne? Mhm. Ganzes Leben weggenommen. Einfach so.
Ich glaube, da sind wir wieder bei diesen unterschiedlichen Verbrechen. Der Mord an Karin Grabowski ist ganz grauenhaft und das Einzige, was sie tun konnten, war, das aufzuklären. Die anderen Verbrechen, die dabei passiert sind, diese systematischen Verbrechen ja auch, sind aber auch die, die heute noch erzählt werden müssen, finde ich, weil sie auch einfach zeigen, was dieses System eben auch war und was passieren konnte, wenn man in dieses System geriet. Und das darf ja nicht vergessen werden.
Weiß ich nicht, ob sowas in einem richtigen Rechtsstaat gegeben hätte. Dass man so Einfluss nehmen kann als eine Organisation wie die Staatssicherheit oder dieser Funktionsträger, der ja nicht die Staatssicherheit repräsentierte oder so, sondern hier so seinen kleinen Dunstkreis hatte, sein kleines Königreich oder was auch immer, wo er sicherlich sehr wichtig war und Entscheidungen treffen konnte, dass es sowas wiederholen könnte. Kann ich mir nicht vorstellen.
Tatsache ist, dass es höchstwahrscheinlich ohne diese Wende dieser Fall so nicht aufgeklärt hätte werden können.
Niemals wäre der aufgeklärt worden. Niemals.
Vielen Dank erstmal für das Gespräch. Herr Klaus, vielen Dank für die Einordnung. Michael, vielen Dank für die regionalen Bezüge und für die journalistische Aufarbeitung auch. Und ich glaube, es ist gut, dass wir dieses Gespräch geführt haben, weil, wie Sie schon sagten, der Mordfall ist das eine, aber das andere ist eben die Aufarbeitung der Vergangenheit.
Das war Tatort MV. Der Fall Karin Grabowski. Ein Mörder, der keiner war. Moderation Carla Quick. Redaktion Michael Prochnow, Carla Quick und Oliver Kramer. Sprecherin Kaya Sesterhen. Aufnahmeleitung und Postproduktion Oliver Kramer. Tatort MV ist eine Produktion der Ostsee-Zeitung GmbH und Co. KG.